Und nun lesen wir weiter in diesem Wort 5. Mose 8 von Vers 11 ab. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch diese große und furchtbare Wüste oder grausame Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speise dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kraft, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Es war eine ganz dunkle Stunde der europäischen Geschichte. Sie alle kennen das Ereignis aus dem Jahr 1633. Da war der große Naturforscher Galilei vor das Gericht der Inquisition geladen, kirchliches Gericht. Galilei war ein Forscher und er hat natürlich erkannt, dass der alte Kopernikus mit seiner Schau des Weltalls recht hatte. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt. Die Erde ist bloß ein Planet im Weltall. Man hat den Galilei dann verdonnert, seine Erkenntnisse zu leugnen. Da seid ihr im Schock. Ist sowas möglich überhaupt, dass man Menschen zwingt, gegen das, was sie als richtig erkannt haben, vorzugehen? Man hat erzählt, der Galilei hätte dann, während er abschwören musste, immer noch weiter in seinen Bart gebrummelt und sie bewegt sich doch. Er wusste es doch besser. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt. Nun sind wir heute alle naturwissenschaftlich topfit gebildet und wissen, dass der Galilei recht hatte. Ich habe manchmal den Eindruck, in der Sache hat sich gar nichts verändert, in der eigentlichen Sache, dass die Leute bis hin zur Kirche der Meinung sind, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Der moderne Mensch meint, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Alles dreht sich um mich. Wissen Sie, so viele Probleme, die wir immer diskutieren und so viele Fragen kommen davon her, dass wir aus unserem Geflecht, unserer Schwierigkeiten und Belastungen und Spannungen nicht ausbrechen können. Wir sehen bloß noch uns, unseren Weg, die Menschen, die uns umgeben, das, was uns das Leben so schwer macht. Und dann sagen wir plötzlich, ja, wo ist denn Gott? Gibt es überhaupt einen Gott? Gibt es noch eine Ritze in meinem Denken, wo vielleicht Gott Platz haben könnte? Wir sind manchmal ganz rührend bestrebt, den Ungläubigen uns zu sagen, vielleicht gibt es doch noch irgendwo im Firmament einen Rest, wo wir Gottes Nähe vermuten. Wissen Sie, dass unser Denken falsch ist? Da gucken Sie mal den Mose an, das war ein Mann wie Galilei. Der sagt, der Mittelpunkt, um den euer Denken kreisen muss, von dem alles ausgedacht werden muss, ist der ewige Gott, Gott der Herr. Und ihr kleines, schwaches, Häuflein, Völkchen in der Wüste, ihr Israeliten, ihr müsst erst merken, dass euer Leben von dieser Mitte her seine Bedeutung hat, von dem ewigen Gott her. Ihr müsst doch mit ihm rechnen, mit ihm denken, mit ihm leben, sein Wort hören. Er gibt euch Weisung, euer Leben hat auch nur von dort her einen Sinn. Und dann spricht Mose immer von den Generationen, die noch kommen, von den Geschlechtern. Was ist das immer wieder für ein Denken bei uns? Ich meine, wir müssen Gott gar nicht verteidigen. Wenn unser Geschlecht am Ende dieses Jahrtausends, unser Menschengeschlecht, wieder so stolz ist, dass es Gott vergisst, dann wird zum Schluss alles zum Problem. Ich finde das so groß, wie Mose mit seinem Leben plötzlich draufgestoßen ist, wie Gott ihm begegnet ist, wie Gott ihn gerufen hat, wie er ein Viehhirte war in der Wüste Midian. Ich bin. Mose versteht zuerst nicht, er verbirgt sein Angesicht. Wo ist denn Gott? Und dann lernt Mose immer tiefer in der Zwiesprache diesen Gott zu kennen. Ich wünsche Ihnen ein solches Erlebnis. Mose ist der größte Mann vor Jesus. Im ganzen Alten Bund, keiner ist aufgestanden wie Mose, weil er aus dieser unmittelbaren Begegnung mit Gott kam. Und Sie dürfen auch Menschen am Ende dieses Jahrtausends darauf ansprechen und sagen, Gott lebt und Gott wirkt und dein Leben ist in der Hand Gottes. Und alle deine Gedanken, die kommen bloß aus der falschen Blickrichtung, die du hast. Du musst das erkennen, was Gott in deinem Leben bedeutet. Was hast du denn, was du nicht empfangen hast? Dieser Mose hat ja einen Ehrennamen für sich beansprucht. Das war ihm der allerhöchste Ehrenname. Er hat nichts gehalten von Orden und Ehrenzeichen. Er hat die gesamte Ordenspalette aus dem Elternhaus des Pharao hinter sich gelassen. Er war ja Adoptivsohn. Ihm galt keine akademische Auszeichnung seiner Bildung noch etwas. Er wollte Knecht Gottes sein. Ein Mann, der Gott dient und der in dieser Welt das Wort Gottes weiterträgt. Und so spricht der Herr. Und dann hat er erlebt, dass das Meer sich teilt. Er hat erlebt, dass die feindlichen Heere weichen. Er hat erlebt, dass Gott sein Volk aus dem Himmel speisen kann. Ganz real. Und dass des Herrn Wort wahr ist und nicht trügen kann. Und trotzdem war der Mose ein Mann, der das gelobte Land nimmer betreten darf. Um seiner Schuld willen. Weil er Gott nicht bedingungslos vertraut hat, ach, ist das eine Not. Mose hat immer gesagt, die Diagnose Gottes, ach, dass du ein Herz hättest, mich zu fürchten. Es fehlt an der Gottesfurcht. Wenn ihr doch erkennen würdet, was Gott bedeutet, dort liegt die ganze Wurzel unserer ganzen Not, unserer Glaubenslosigkeit, in unserem Herzen, in unserem kleinen, engen Herzen, dass wir dem großen Gott so wenig vertrauen, der uns doch umgibt, der nahe ist, der uns sucht, der mit seiner Liebe uns beisteht. Und noch einmal, was war dieses Volk Israel in der Wüste? Ist es überhaupt möglich, dass die 40 Jahre sich in Kadesh Barnea aufgehalten haben? Wo haben die überhaupt ihr Essen herbekommen? Das ist ein Wunder. Was sind diese Israeliten? Sie hatten keine Chance mehr. Zuerst dachten sie, wir wollen trotzdem hinaufziehen, obwohl die Kundschafter uns so einen schlechten Report gegeben haben. Die werden wir schon, das Land werden wir erobern. Und sie wissen, wie es ausging. Sie sind beim ersten Zusammentreffen vernichtend geschlagen worden. Das Volk weinte die ganze Nacht. Wir können doch überhaupt nichts ausrichten in dieser Welt. Und dann erkennen sie auf einmal, und Mose zeigt ihnen, merkt ihr nicht, dass eurem Leben Gott allein Inhalt und Ziel gibt. Bis heute ist das nicht bloß das Geheimnis des Volkes Israels, sondern auch von uns, die wir uns zum neutestamentlichen Gottesvolk zählen. Das will ich Ihnen heute zurufen. Im Blick auf Ihre Ängste, Fragen, Zweifel und Nöte, wie der Galiläi unbeweglich. Es gibt einen Mittelpunkt, das ist noch viel wichtiger als das Weltall der Planeten, dass alles nur um den einen Gott kreist. der ewige Gott und Herr, der spricht und der redet. Und jetzt habe ich aus diesem großen Abschnitt drei Dinge herausgegriffen. Das erste, kennst du die Spur Gottes in deinem Leben? Kennst du die Spur Gottes in deinem Leben? Es gibt ja so viele Leute, die suchen Gott in Heiligtümern. Mir macht das Eindruck, wenn die in Ostasien sogar noch die Dachplatten mit Gold belegen, aus Liebe zu Gott, weil sie Gott finden wollen, wie sie in Meditationen, in Trance versinken, in Emotionen, wie Leute auf die tollsten Trips gehen, nur um Gott zu suchen. Ich wüsste nicht, was heute los wäre, wenn irgendwo in den Zeitungen drinstehen würde, im Himalaya sind Menschen Gott begegnet. Und da werden wahrscheinlich Sonderflugzeuge fliegen, damit man auch noch das gleiche Erlebnis hat, ob man Gott finden kann. Leute suchen ehrlich Gott und sie wissen gar nicht, wo ist denn Gott zu finden. Sie müssen gar nicht in heilige Räume flüchten. Sie müssen gar nicht irgendwo auf einen Trip gehen. In ihrem Leben hat Gott seine Spuren eingegraben. In ihrem Leben. So gedenke nun des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. Das war doch eine Wüstenwanderung. Eine grausame Zeit. Eine Zeit der unerbittlichen Hitze, des Durstes, des Hungers. Wie neulich unser Fritz Werner mit seiner Frau Marga hier goldene Hochzeit hat, hat er sich den Text gewünscht. Gott hat ein Reisen durch diese Wüste zu Herzen genommen. Ist ja unser Leben oft ähnlich. Eine Wüstenwanderung. Wo hat da Gott seine Spuren eingegraben? Gerade da, wo man Durst und Hunger hatte, wo man verzagen wollte, wo die seelische Kraft zerbrochen war, wo man nicht mehr weiter konnte. Da heißt plötzlich, und da erschien die Herrlichkeit Gottes, der Lichtglanz Gottes in der Wüste, in dieser grausamen, gnadenlosen Wüste. Sie haben es doch erlebt. Im Krankenhaus, in der Operation, Sie haben es doch erlebt. In den Stunden, wo Sie schrien, jetzt ist alles aus, ich weiß nicht mehr weiter. Und wenn es bloß jemand war, der mit Ihnen gebetet hat, gibt es was Größeres? Und Sie auf einmal gemerkt haben, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, du bist mein. Ich stehe in meines Herrn Hand und mich kann jetzt niemand mehr rausreißen. Das sind doch die großen Erfahrungen der Nähe Gottes und des Erlebnisses. 40 Jahre lang. Hast du es denn erlebt, den ganzen Weg, wie Gott dich geführt hat? Viele unter uns, die können jetzt erzählen, wie sie von früher Jugend an, schon von Kindheit an unterdrückt wurden, nie gerecht behandelt waren, wie sie, ach, die meisten Menschen sind wahrscheinlich verkannt, mit ihren Gaben sind nicht richtig auf die Werte gekommen. Ihre Mitmenschen haben gar nicht gemerkt, wer das ist, und die sind immer im Selbstmitleid. Na, lass doch los. Das meint ja Mose nicht, erinnere dich. Da machen wir ja so gern, wenn wir Fotoalben kleben und Erinnerungen haben, dass wir gleich wieder kommen auf die schmerzlichen Erinnerungen. Damals ist uns Unrecht widerfahren und da haben wir in der Schule eine ungerechte Behandlung erfahren. Und das war im Elternhaus nicht gerecht. Mein Bruder wurde immer bevorzugt und ich wurde immer zurückgesetzt. Und nicht diese Rückerinnerung, das sagt der Paulus nachher, ich vergesse, was da hinten liegt. Ich strecke mich zu dem, was vorne ist. Nein, erinnere dich doch, wie Gott in deinem Leben gehandelt hat. Er hat dich gekannt schon im Mutterleib. Und er hat schon deine Hand drüber gebreitet, so wie wir es gerade gesungen haben in diesem Lied. Er hat dich gewollt. In deiner Eigenart und in deiner ganz besonderen Persönlichkeit, in deiner Zerbrechlichkeit, in deiner Empfindsamkeit. Gott hat dich gewollt und hat Ja zu dir gesagt. Und was hat denn Gott getan? In der Wüste, ja, warum? Wir sind immer am Aufhängen. Wie kann Gott das zulassen? Warum führt er mich so schwer? Warum geht mir es nicht so gut wie den anderen? Weil sie sich vergleichen mit anderen. Das meint ja Gott nicht. Es ist ein Wüstenweg, den er uns führt, aber da erst können sie inne werden, wie Gottes Wunder sind. Deine Füße sind nicht geschwollen. Wussten Sie, dass Gott sich um ihre Füße sorgt? So wie Jesus auch mal auf die ganz radikale Formel gebracht hat. Kein Haar fällt von deinem Haupt ohne Gottes Willen. Was meinst du denn, das sei Gott wurscht, was mit dir passiert? Er höre dein Gebet nicht. Es gibt heute so viel Glaubenslosigkeit unter den Christen. Da wird in Hauskreisen und in Bibelstunden wird so erzählt, wie wenn man Gott verteidigen müsste, wie irgend so ein das letzte Verteidigungsmanöver. Wer ist denn Gott? Er hat doch seine Größe in unserem Leben bewiesen. Seine Liebe ist unendlich. Sie werden ihn nie verstehen mit ihren Gedanken. Sie können ihn gar nie verstehen. Sie dürfen nur staunen über seine Güte. Deine Kleider sind nicht zerrissen, deine Füße sind nicht zerschwunden. Du bist durch die Wüste geführt worden, ja. Aber gerade da war die Güte Gottes so da. Das ist die Spur Gottes in deinem Leben. Jetzt erkennen sie die Spur. Jetzt müssen sie ihre eigene Spur erzählen. Ich hatte viel Zeit, um mit diesem Wort zu meditieren. Jetzt 3 Wochen. Und mir ist in meiner Stille ungemein viel aufgegangen, was Gott eine endlose Geduld mit mir hatte. Und wie er immer wieder an so viel alter Schuld neue Barmherzigkeit erwiesen hat. Wo entdecken Sie die Spur Gottes in Ihrem Leben, dass Sie bloß noch dastehen können und sagen, ich bin bewegt und überwältigt von der Güte Gottes. Jetzt das Nächste. Also das Erste war die Spur Gottes. Kennst du die Spur Gottes in deinem Leben? Das ist ergreifbar. Der Gott will dir begegnen in deinem Leben. Wie wirst du mit deinen Schwachheiten fertig? Haben Sie überhaupt Schwächen? Na, darüber können wir nicht reden. Sie brauchen auch darüber mit anderen nicht reden. Wir brauchen so viel Lob, weil wir unsere Schwächen zudecken wollen. Haben Sie Menschen, Seelsorger, mit denen Sie über Ihre Schwächen reden können? Gott redet mit seinem Volk Israel über seine Schwächen. Wissen Sie, dass Ihre Schwächen Gottes Gelegenheiten sind? Gott kann in Ihrem Leben überhaupt nur wirken, wo Sie Ihre Schwächen sehen. Mit stolzen, satten Leuten kann Gott nichts anfangen. Das ist komisch. Sie wissen auch, dass die Zeiten des Erfolgs in Ihrem Leben auch geistlich Dürrezeiten waren. Und dann auf einmal, ich habe viel gelesen diesen Tagen, und da las ich bei einem, dass er sagt, die Anfechtungen sind die schönsten Zeiten im Christenleben. Manche Christen fragen sie, warum sie im fortlaufenden Christenleben immer wieder in Anfechtungen kommen. Weil man nur durch Anfechtungen wieder neu ins Wort Gottes hineingetrieben wird, neu lernt, neu Gottes Gnade versteht. Sie können es immer nur neu lernen. Danken Sie Gott für die Anfechtungen. Da steht da, dass Gott uns erzieht. Dann wissen Sie, dass heute in unserer Pädagogik die meisten immer der Meinung sind, dass wir Erziehung bräuchten. Und man soll vielleicht auch gar nicht erziehen, man soll die Kinder verstehen und so. Ich will jetzt zur Pädagogik mich äußern. Ich sage nur, Christen brauchen die Erziehung Gottes bis ins hohe Alter. Und hoffentlich sind sie in der Erziehung Gottes drin. Und wenn in ihrem Leben etwas geschieht, was sie nicht verstehen, denken Sie mal, ob das Erziehung Gottes sein kann. Wo will Gott sie erziehen? Warum hat Gott sein Volk Israel erzogen? Damit sie ganz neu erkennen, Gott ist, der dir Kraft gibt. Jetzt auf einmal merken sie, dass in ihrem Leben Pannen, Niederlagen, Misserfolg gar nicht schlimm sind. Gott ist, der dir Kraft gibt. Gott ist, der dir Kraft gibt. Es gibt überhaupt in ihrem Leben keinen Erfolg, den sie nicht allein Gott zuschreiben dürfen. Das sind nicht ihre Gaben. Und wenn es Gaben sind, sind es auch nur ihm gegebene Gaben. Wenn einer intelligent ist, ist es Gaben Gottes, braucht er sich gar nicht stolz drauf sein. Ist alles von ihm hergegeben. Und wie viele von Ihnen sind heute mit letzter Kraft zu diesem Gottesdienst gekommen? Er ist, der dir Kraft gibt. Dieser ganze Abschied ist voller Freude. Gott hat noch Pläne mit Ihnen. Gott will Sie erfüllen mit seiner Nähe. Strecken Sie sich aus nach dieser Kraft. Er will dich demütigen. Ach, das ist aber hart. Warum will Gott mich demütigen? Sie kennen es aus dem Lobgesang der Maria, dass Gott den Hochmütigen widersteht, dass Gott die Stolzen ein Gräuel sind. Wo Gott in dieser Welt etwas wirken kann, war es immer nur durch schlichte Leute, die demütig waren, es aus der Hand Gottes zu bringen. Es gilt für jeden Jungscharleiter, es gilt für jeden Pfarrer, es gilt für jede Mutter, für jeden Vater, für all, was sie in ihrem Beruf tun. Heute mit ihren Schwierigkeiten, Gott ist der, dir Kraft gibt. Und was will denn Gott versuchen an uns? Er will versuchen, was in unserem Herzen ist. Bei Gott geht es nie um die Form äußerlich. Er will wissen, was ist drin im Herzen. Und da, ich nehme jetzt nur die Formulierungen, die dort im 5. Buch Mose stehen, im Deuteronomium. Da steht drin, vom trotzigen Herzen, vom verzagten Herzen, vom verhärteten Herzen, vom überheblichen Herzen. Das steckt in mir so drin. Sie können dem gar nicht entfliehen. Das ist unsere Menschenart. Diese Überheblichkeiten, Stolz. Und dann muss Gott uns demütigen, damit wir wieder in seine Segensspur kommen. Und das tut er nicht, weil er uns demütigen, sondern wie heißt, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Ein Vater will doch seinen Sohn bloß dorthin führen, zur Wirksamkeit, zur Freude, will ihn doch groß machen. Aber da muss man durch manche Kinderstadien durch, auch im Glauben. Sind Sie in diesem Erziehungsprozess drin, die Erziehung, wo Gott uns durchzieht? Im Leben Moses war es ja so. Wir haben zur Bibelstunde gehabt, wie Mose vielleicht noch im Vollgefühl zu Pharao ging. Ich kann mit dem Pharao am besten reden. Ich bin ja jahrelang dort aufgewachsen an diesem Pharao-Hof. Und wissen Sie, was rauskam? Was gescheitert. Und zum Schluss hat er Gott nochmal gesagt, Herr, jetzt werfe ich alles hin. Niemand hört auf mich. Ich erreiche nichts. Und hat Gott gesagt, ich will mit dir sein. Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So war es schon beim Abraham. Es geht alles nur durch seine Kraft. Es geht alles nur durch dieses kindliche Vertrauen. Ich habe mir überlegt, an welchem Christen ich ihn deutlich machen kann und wie viel kein anderer ein, der mir das größte Vorbild ist, Schimeon Popow in Schumen. Es ist jetzt fast 30 Jahre her, dass meine Frau und ich ihn kennengelernt haben. Er ist inzwischen heimgegangen. Wir hatten solch einen armseligen Prediger noch nie gesehen. Damals im kommunistischen Bulgarien. Nicht mal einen Schrank hat er gehabt, für seine Kleider hinzuhängen. Und wir sagten, was er sich am meisten wünscht, da sagt er, ein Knorr-Suppenwürfel, dass er mal wieder eine Knorrsuppe essen könnte. Seine Frau stammte aus der Schweiz und lebt in völliger Armut. Wie ihn fragte, wie viele Christen er hat in der Gemeinde. Ach, ich weiß nicht, war eine Methodistenkirche. Ob es 20 überhaupt waren, alte Leute. Aber ein Mann mit dieser Freude. Wir saßen da und hörten, wie der mit einer Begeisterung redet. Was Gott mit Bulgarien vorhat. Und wie er starb, da sagten seine Freunde am Grab, er hat nie vor Menschen den Rücken gebeugt, weil er vor Gott auf den Knien lag. Und wenn Sie heute wissen, welche eine Segensspur sich durch Bulgarien zieht, wegen des schlichten Zeugnisses von Schimeon Popow und seiner Frau. Ein kinderloses Ehepaar, die Gott gebraucht hat, der unzählige Menschen gefördert hat, die heute Säulen des Reiches Gottes sind. Und das ist, was Gott vorhat. Er demütigt uns manchmal. Er gibt uns gar keinen sichtbaren Erfolg, weil er uns braucht zum Wirken. Überhebe dich nicht. Du könntest uns später sagen, meine Kräfte haben das gemacht. Wie oft findet sich das? Wenn du dich hinsetzt und zum Essen, dann weißt doch, dass alles ein unverdientes Wunder Gottes ist. Und wenn Gott ihnen Gesundheit geschenkt hat, ich freue mich, wenn sie gesund leben und biologisch einwandfrei leben. Und trotzdem ist nicht ihre biologische Geheimwaffe, die sie haben, sondern Gottes Güte, wenn er das geschenkt hat. Ist alles ein Wunder, soweit er ihre Lebenskraft hält. Es gibt überhaupt keinen einzigen unter uns, der vollkommen gesund ist. Ist alles eine Frage, wie weit erhält uns unser Gott die Kraft. Und noch das Letzte, hast du in deinem Leben eine Perspektive? Man spricht so oft heute davon, Junge Leute haben keine Perspektive. Man denkt an Lehrstellen, an Berufswahl, an freien Stellen und was alles. Ich wollte manchmal die Erwachsenen fragen, haben sie eine Perspektive? Ich wollte die Alten fragen, habt ihr eine Perspektive für euer Leben? Auf die Rente blicken, das ist auch keine so sichere Perspektive. Überhaupt, wenn wir an die materiellen Dinge denken, haben wir eine Perspektive. Gottes Wort gibt Perspektive. Und wie? Mose sagt zum Volk, der Herr wird dich in ein Land führen. Wissen Sie, dass Gott Ihnen das zugemessen hat, wo er Sie braucht? Und Sie wissen, wann er Sie zu anderen Aufgaben in der Ewigkeit beruft. Ist ja noch schöner. Wo Gott mich braucht, ich will ihm dienen. Es geht ins verheißene Land und wir wollen mit ihm gehen. Und da hat Gott die Pläne. Ich bin auch überzeugt, dass Gott in unserer Welt sein Reich aufrichten will. Ich freue mich über junge Leute, die darauf brennen, das Reich Gottes unter jungen Menschen auszubreiten. Und sagen, ich will Gott dienen. Gott ist der, der Kraft gibt. Aber da sagt Gott, du weißt, auf was es da ankommt. Wenn du eine Perspektive haben willst, eine Zukunftsschau. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das allerwichtigste Lebensmittel ist deine persönliche Stille über dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das gibt ihnen erst den Horizont. Die Krise der gegenwärtigen Kirchengemeinden und Christengemeinden in aller Welt ist das, dass wir viel zu viel nach der Welt gucken, um uns anzupassen. Und viel zu wenig am Wort Gottes leben. Wie das Mose sagt, ich gebiete dir. Und seine Worte gebieten, das sind gleich Befehle, wo er uns die Wege zeigt, die wir gehen können. Und wo er uns sagt, geh doch vorwärts, Sie werden es erleben. Ich bin überzeugt, wenn Sie anfangen, getreu dem Wort Gottes mit 2 oder 3 anfangen, den Gebetskreis zu gründen, Bibel zu lesen, Gott wird Sie segnen. Und Sie werden staunen, was daraus wächst. Es braucht keine Methode und nichts anderes. Also die Treue aufs Wort hin. Sie werden es erleben, wo Sie in Ihrem Leben klar Ihr Leben auf die Ordnungen Gottes einrichten. Um Ihres Segens willen, wir werden das nächste Mal noch davon reden. Um das geht es, dass Gott Sie segnet. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das hat ja Jesus noch einmal erwiesen. 40 Jahre Israel in der Wüste, 40 Tage Jesus in der Wüste. In der Versuchung, dann noch einmal sagt Jesus, der Mensch kann auf viel Materielles verzichten. Aber er lebt von dem, was geschrieben steht. Und es ist so typisch, dass heute bei so vielen Christen das durcheinander gebracht wird. Was ist das Wort Gottes? Kann man das nach eigenem Kopf umdeuten? Nein, das Wort Gottes ist so deutlich. So wie der Herr spricht, so ist verbindlich und so ist gültig. Und so ist das Wort des Segens. Jedes Wort, das aus dem Mund Gottes geht, ist so wunderschön. Da atmet dir Gott seinen Lebensatem zu. Haben Sie das schon erlebt? Sie können über Ihrer Bibel sitzen und gar nichts erleben. Sind Sie in dieser unmittelbaren Nähe, Herr, ich brauche deine Lebenskraft. Ich habe in diesen zurückliegenden Tagen die Biografie von dem Theologen Johann Tobias Beck gelesen, der ein Bibeltheologe in Tübingen war, ein seltsamer Vogel, ein Theologe, Theologieprofessor, der ganz blind der Bibel vertraut. Dem hat Gott 2 Kinder weggenommen, durch frühen Tod und dann seine Frau. Und er schrieb viele Jahre später einem Freund. Man kann es kaum fassen. Er sagt, was Gott mir in diesen Jahren der Trauer durch sein Wort real gegeben hat, war so machtvoll, dass wenn ich jetzt nochmal tauschen könnte und die geistlichen Erfahrungen hergeben müsste und dafür die Kinder und meine Frau wiederbekommen würde, ich wüsste nicht, was ich wählen soll. Er sagt, die meisten Christen, die entdecken gar nicht, wie das Wort Gottes wesenhaft ist, echt erlebt. Ihr müsst euch am Morgen des Tages bewusst machen. Bewusst machen, dass das wahr ist, was das Wort Gottes dir sagt, dass Gott dir nahe ist von allen Seiten, dass er dich umgibt, dass er dich segnet. Und er will mit seinem Wort dein Tun und Wesen bestimmen. So gebiete ich dir nun, dass du bleibest in seinen Worten und Befehlen. Bleiben Sie in diesem Wort. Hören Sie dieses Wort, bleiben Sie drin. Johann Tobias Beck erzählt es dann von seinem Vater, der ein Balinger Bürger war, ein nomineller Christ, sagte, er hat eigentlich nie das persönlich angenommen, aber in seiner Sterbestunde, als wir ihm das Wort Gottes zugerufen haben, Da hat er immer bloß gesagt, noch mehr, noch mehr. Und er hat gesagt, wenn nur die Christen wüssten, sagt Johann Tobias Beck, wenn nur die Christen wüssten, was das Wort Gottes ist. Bleiben Sie in diesem Wort, leben Sie dieses Wort. Amen.